Ich lese als Textlesung einen Bibeltext aus Johannes 14, die Verse 16 bis 26. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen.
Wir feiern heute den Ewigkeitssonntag und denken an die, die von uns gegangen sind. Aber eigentlich sind sie nicht von uns gegangen, sondern sie sind uns nur vorausgegangen. Und daran sollten wir immer denken. Heute ist der 23.11. und heute hätte mein Vater Geburtstag gehabt. Er wäre 92 Jahre alt gewesen. Womit kann man Ihnen, womit kann man dir eine Freude machen? Ein ausgewähltes Geschenk oder die Begleitung auf einer Reise, die man alleine nicht mehr machen kann? Hilfe im Haushalt, wo man alleine nicht mehr zurechtkommt? Oder einfach zuhören, da sein? Es gibt viele Möglichkeiten und es wird schon deutlich, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und sind auf unterschiedliche Art und Weise ansprechbar. Und damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Wir sprechen oft darum, was wir glauben und warum wir glauben. Wir wollen heute mal den Schwerpunkt auf die Frage legen, wie wir glauben. Wir haben schon in der Textlesung gehört, ein Wort und ich hoffe, alle haben auch aufgepasst und haben es noch in Erinnerung. Da kommt ein Satz vor, der bei den Jüngern eingeschlagen hat wie eine Bombe. Nämlich der Satz, es wird ein Tröster kommen und bei euch bleiben, weil ich bin nur noch eine kleine Zeit bei euch. Und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und warum hat das eingeschlagen wie eine Bombe? Dazu müssen wir noch mal ein paar Schritte zurückgehen und uns die Vorgeschichte anhören. Jesus hat gute 3 Jahre gewirkt, öffentlich gewirkt, und langsam neigte sich das zu Ende, diese Zeit. Er ging auf Jerusalem zu, das Passafest stand an, er wollte auch teilnehmen. Der Einzug nach Jerusalem fand statt, das Volk umringte ihn, jubelte ihm zu. Aber wenn man genau hingehört hat, dann sind die meisten Menschen immer noch interessiert gewesen, was er für Wunder getan hat, dass er Kranke geheilt hat Und letztlich haben sie und die Jünger auch gehofft, dass er ein irdisches Königreich wieder aufbauen wird. Was wirklich dahinter steckte, was er 3 Jahre lang versucht hat, den Menschen nahezubringen, haben nur die wenigsten verstanden. Und ich kann mir vorstellen, an Jesu statt, dass er immer wieder mal wirklich frustrierte Zeiten hatte, wenn die Menschen von ihm Wunder erwarteten, aber nicht wirklich auf das hörten, was er wollte. Und auch die Jünger, die 3 Jahre lang mit ihm gelaufen sind, ihn erlebt haben, ihn gehört haben, immer wieder kamen sie an einen Punkt, wo sie nicht verstanden haben, was er wollte. In Jerusalem, jetzt an diesem Tag, nachdem er eingezogen war und das Volk auf Abstand war, hat er sich abends mit seinen Jüngern zurückgezogen. Sie haben ein Abendessen eingenommen, oft auch als das letzte Abendmahl bezeichnet. Und dann stand Jesus auf und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Ein Zeichen auch für uns, dass er den Jüngern geben wollte: Ihr habt Buße getan, ihr habt eure Sünden bei mir platziert, jetzt sind nur noch tägliche Reinigung notwendig. Aber das ganz große Bad ist schon passiert. Und das ist ja auch ein deutliches Hoffnungszeichen, was er dort gegeben hat. Aber während dieses Abendmahls hat er auch Judas entlarvt durch den Bissen, den er ihm geboten hat. Judas hat sich dann getrollt, ist aus der Abendmahlsgruppe ausgeschieden und ist verschwunden. Und Jesus war mit den letzten Jüngern alleine. Und genau da kam dann diese Sätze, die er ihnen erzählte: Ich werde euch verlassen. Und das schlug ein bei den Jüngern, schockierte sie und machte wirklich existenzielle Ängste. Das Gefühl, wir haben alles hinter uns gelassen, unsere Existenz, unsere Familien, wir sind ja auch körperlich bedroht worden und jetzt lässt du uns alleine und wir bleiben hier zurück. Und das hat ihnen echte Not gemacht. Und interessant ist, und das wollen wir uns mal anschauen, wie die Jünger darauf reagiert haben. 3 Jünger konkret haben sofort reagiert. Als erstes Petrus, dann Thomas und dann Philippus. Und Petrus als leidenschaftlicher Mensch, spontaner, emotionaler Mensch. Wir erinnern uns, wie im Garten Gethsemane mit dem Schwert dem Soldaten das Ohr abgeschlagen hat, ohne groß nachzudenken, sofort reagiert, stürzt auch sofort mit dem ersten Satz raus: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich geben. Und das hat er so sicher gemeint. Er ist jemand, der mit Herz bei der Sache war, leidenschaftlich, aber er hat manchmal auch den Weg nicht gesehen und war für die Realitäten auch blind. Und Jesus hat dann geantwortet, speziell auf Petrus: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Was ist das für eine Reaktion? Jemand zollt spontan Beifall, will ihm folgen, ist sogar bereit, für ihn zu sterben und wird dann so gestoppt. Aber Jesus meint es gut. Er wollte ihm deutlich machen: Aktionismus, Leidenschaft ist nicht immer der richtige Weg, sondern alles muss seine Reihenfolge haben. Und ich denke, das ist auch für uns eine Warnung. Leidenschaft für die Sache Jesu ist auf jeden Fall gut und immer richtig, aber sie darf niemals in blinden Aktionismus ausarten, sondern wir müssen wirklich gucken, wie sieht unser Weg aus. Und das ist auch eine für uns wichtige Erkenntnis, dass man sich schon auf dem Weg begeben kann, ohne zu wissen, wo er endet. Wir reden über Glauben und über Vertrauen. Der nächste, der reagiert, ist der kritische und der kritisch denkende Thomas. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jemand, der 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, der ihn oft gehört hat, der viel erlebt hat, Wunder, Reden, Gleichnisse, Zeugnisse, stellt tatsächlich diese Frage: Wie können wir da den Weg kennen? Thomas will ihm folgen. Thomas sucht nach Orientierung. Aber es fällt ihm immer noch schwer, genau zu verstehen, was Jesus gemeint hat. Ein Stück weit wirkt er überfordert und ratlos. Und Jesus antwortet ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und hier sehen wir schon, damit da keine Verwechslung entsteht, ich habe ja die Überschrift genannt, verschiedene Wege zu Gott. Es gibt nur den einen, Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was ich gemeint habe mit den verschiedenen Wegen, und ich werde das gleich noch etwas ausführen, ist, dass man seinen eigenen Weg finden muss aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner eigenen Charaktereigenschaften, wie man sich öffnet, wie man dem Heiligen Geist Raum lässt. Das war und ist mit Weg gemeint. Hier in diesem Fall ist es so, dass die Gemeinschaft mit Jesus schon der Startpunkt ist und der Anfang. Und darin liegt ein Stück der Wahrheit, das uns eine Glaubensperspektive schenkt, die verändert. Dass wir wissen, wir sind auf dem Weg und gehen ihn Stück für Stück. Und viele lassen sich bremsen, weil sie sagen, ich habe noch Fragen, ich habe noch Unsicherheiten und gehen dann nicht weiter. Aber die Reihenfolge ist genau andersrum. Im Vertrauen gehen, weitergehen und dann kommt Wahrheit und Klarheit Stück für Stück. Und für uns muss auch klar sein, auf Erden werden wir nie alles erfahren und alles wissen. Aber wir haben die Zusage, dass wir alles, was wir brauchen, auch erfahren werden. Dann kommt der dritte, Philippus. Intellektuell, abstrahierend, nachdenklich, sagt er einfach nur: Herr, zeige uns den Weg und es ist uns genug. Manchmal denke ich übrigens auch so. Wenn man es sehen würde, wenn es klar wäre, ja natürlich, dann würde ich das auch alles für wahr halten. Philippus ist der Weisheit und der Weisheit auf der Spur. Er weiß schon, worum es geht. Aber er hat es einfach satt. Er ist jetzt 3 Jahre lang hinter Jesus hergelaufen, hat viel gesehen, viel gehört und trotzdem ist vieles noch rätselhaft, was Jesus sagt. Und er will jetzt endlich Klarheit haben. Gerade an so einem Abend, gerade in so einer Situation. Und was antwortet Jesus? So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Statt Lob, dass er nach der Wahrheit sucht, wird auch er gescholten, wird auch er eingebremst. Bekommt er zu hören, glaubst du mir nicht, vertraust du mir nicht? In der Begegnung mit Jesus erfahren wir die Wahrheit, Stück für Stück mehr. Und zwar immer so viel, und das ist die Zusage, die wir für unser Leben brauchen. Jeder Einzelne für sein Leben. Und deswegen haben wir auch unterschiedliche Wege, weil wir unterschiedlich weit auf den Wegen sind. Aber jeder, und das ist die Zusage, kann immer das bekommen und wird immer das bekommen, was er braucht. Und auch hier ist eine Warnung an uns verborgen, uns nicht im Ringen, oben haben wir intellektueller Philippus gehört, im Ringen um Orientierung, um Klarheit, um Verstehen, stecken zu bleiben und stehen zu bleiben, sondern wirklich im Vertrauen weiterzugehen und darauf zu vertrauen, dass sich Dinge Stück für Stück klären und auflösen. Und dann sind das die 3 Dinge. Leidenschaftlicher Aktionismus oder Zögern und Zurückhaltung oder die Suche nach der richtigen Lehre. Und jetzt kommt Jesus, und wir haben das in der Lesung vorhin schon gehört, und sagt, die Lösung steckt darin, dass ich, wenn ich gegangen bin, jemanden schicke, den Tröster, den Helfer, den Heiligen Geist, der euch helfen wird, auf den Weg und auf dem Weg weiterzukommen. Wichtig ist auch für uns hier, dass man das nicht machen kann. Manchmal stehen wir ja in der Versuchung. Wir sind Macher. Wir wollen Dinge tun, wir wollen Dinge entscheiden. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass man das nicht machen kann. Der Heilige Geist ist ein Gnadengeschenk, auf das wir vertrauen können, um den wir bitten können und der sich uns dann noch öffnet. Und das wird auch gleich nochmal unser Thema sein, wie wir das machen, wie wir uns ihm öffnen, wie wir Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist hinbekommen. Für die Jünger bedeutet das, wenn der Tröster kommt, dass er in die Gemeinschaft mit dem Abwesenden Jesus führt. Es wird eine neue Qualität bekommen, die Jünger werden anders unterwegs sein. Der Heilige Geist schafft tiefe Verbundenheit mit Gott, dem Vater, und ist Wegweiser für Wahrheit und Leben. Und interessant ist, dass nach drei Jahren gemeinsamem Wirken, Jesus kurz vor seinem Weggang den Jüngern noch eine Botschaft mitgibt, und das ist auch für uns, glaube ich, eine ganz entscheidende. Er sagt, ich gebe euch ein weiteres, ein neues Gebot. Ihr sollt euch einander lieb haben. Seine Sorge, denn die Jünger fingen schon zu streiten an, wer ist denn der Größte unter uns, wer darf links und rechts von ihm sitzen. Und da ist er reingegangen und hat gesagt, stopp, an der Stelle müsst ihr umdenken. Das war auch seine Sorge, ihr sollt einander lieb haben. Und später dann kam dann das andere Thema, der Missionsbefehl, nämlich andere lieb haben. Und dann wird der Kreis rund. Kommen wir zurück zu dem Heiligen Geist und wie man sich ihm öffnet und wie man damit umgeht. Ich möchte noch mal erinnern, weil mich das persönlich sehr angesprochen hat, an die Predigtreihe, die Harald Kufner jüngst gehalten hat. Er hat sich orientiert an einem Artikel von Klaus Douglas, der in 7 Punkten das Thema Heiliger Geist entfaltet hat. Und aus diesen 7 Punkten hat Harald Kufner dann eine Predigtreihe gemacht. Und vielleicht hilft es uns auch nochmal als Einstieg, diese 7 Punkte zu sehen. Die Punkte waren: Der Heilige Geist lässt uns atmen. Der Heilige Geist eröffnet uns die Bibel. Ohne Heiligen Geist wäre Jesus nicht mehr als eine historische Figur. Der Heilige Geist zeigt uns, wer wir wirklich sind. Durch den Heiligen Geist erleben wir Gottes Führung. Und der Heilige Geist schenkt uns Kraft. Und jetzt kommt wieder der Begriff, den wir schon mal hatten. Der Heilige Geist gibt unserem Christsein Begeisterung und Leidenschaft. Das, was wir oft auch immer als Salz bezeichnen. Gibt uns Begeisterung und Leidenschaft. Das kann man aus sich heraus gar nicht machen. Das kann man sich aber schenken lassen. Ich habe mich als dieser Artikel, ich habe ihn selbst dann auch mir besorgt und gelesen und die Predigtreihe von Harald Kufner auch verfolgt. Und daraus ist bei mir nochmal der Gedanke entstanden, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie machen das eigentlich andere? Wie öffnen sich andere? Welche Möglichkeiten sehen andere? Welche Möglichkeiten nutzen sie, um sich dem Heiligen Geist zu öffnen, um sich mit der biblischen Botschaft zu beschäftigen? Wie geht das konkret? Und das ist das, was ich mit persönlich und Persönlichkeit gemeint habe. Und ich möchte diese Gedanken mal mit euch auch teilen. Und um mir die Arbeit zu erleichtern, habe ich das Thema in den theologischen Stammtisch eingebracht. Der theologische Stammtisch ist ein regelmäßiges, offenes Treffen einmal im Monat bei uns hier in der Gemeinde, wo theologisch Interessierte zusammenkommen, um verschiedene Themen zu besprechen. Und wir haben einen gemeinsamen Abend gestaltet, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben. Und ich fand diesen Abend bewegend. Und für mich waren viele auch persönlich wichtige Erkenntnisse und auch Anregungen dabei. Und das möchte ich einfach mal mit euch teilen. Weil es geht um das Thema, wie man sich auch ansprechen lässt. Und dann war ganz schnell klar, es sind alle Sinne gemeint. Weil man steht ja häufig in der Gefahr, dass man rein intellektuell an das Thema rangeht. Andere gehen vielleicht rein emotional an das Thema ran. Aber entscheidend ist, dass man wirklich versucht, alle Sinne zu nutzen und sich mit diesem Thema ausgiebig zu beschäftigen. Und es liegt an jedem selbst, Raum zu geben, dem Heiligen Geist Raum zu geben, in einem zu wirken und einem weiterzuhelfen. Und wie das ganz konkret aussieht, das haben wir in dem Abendmahl zusammengetragen, in der Runde. Jeder hat seinen Beitrag geleistet und hat aus seinem Leben berichtet und darüber, was ihm wichtig ist und was ihm auch hilft. Und vielleicht ist das auch für euch hilfreich. Natürlich ist die Bibel ein zentraler Punkt. Aber hier geht es zum Beispiel um die Frage, dass man regelmäßig Umgang mit ihr haben sollte. Erst wenn man regelmäßig und am besten täglich in der Bibel liest, sich der Bibel aussetzt, das Wort Gottes, dann spürt man auch, dass sich Dinge entwickeln. Und es ist es wert, das auch zu tun und das zumindest mal auszuprobieren. Und konkret helfen die Evangelien weiter. Auch das war eine wichtige Aussage, immer wieder sich mit den Evangelien beschäftigen, die das Wirken Jesu nachzeichnen. Und um das konkreter zu machen, wir haben gerade aus dem Johannesevangelium gehört, die ersten drei Kapitel, also die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, beschäftigen sich eher mit dem Äußerlichen und mit dem Wirken Jesu. Das Johannesevangelium ist nochmal etwas anders und beschäftigt sich eher mit dem inneren Jesus. Und es ist ganz spannend, das miteinander mal abzugleichen, sich diesen Dingen immer wieder auszusetzen. Und ich habe das selber erlebt, je häufiger man das liest, man kommt immer wieder zu neuen Eindrücken und Erkenntnissen und es wird nie langweilig. Eine Möglichkeit, die genannt wurde, ist Losungen lesen. Eine Möglichkeit, täglich auch mit dem Wort Gottes in Berührung zu kommen. Und Bibellesen auch als Einstieg in das Gebet zu nutzen. Gebet ist für ganz viele schwierig und ein Problem. Und um in ein Gebetsleben hineinzukommen, kann die Bibel hilfreich sein, weil man vom Lesen zum Beten kommt und die Bibel auch viele Gebete enthält. Ganz prominent ist natürlich auch das Vaterunser, das in der Bibel ja auch steht. Und auch weitere Themen, die man aus dem Gebetsleben nehmen kann, ist zum Beispiel Gebetsanliegen konkret aufschreiben. Oder dass man sich Zeit nimmt, wenn man in der Bibel gelesen hat, nicht das Buch zukloppen, sondern nachwirken lassen. Das war nochmal ganz interessant. Das haben einige auch bestätigt aus diesem Kreis, dass für sie eine echte Hilfe ist, sich Raum, Zeit und Stille zu nehmen, um das nachwirken zu lassen. Dinge bewusst wahrnehmen, bewusste Dankbarkeit auch zeigen. Was ist gut gelaufen? Was hat mir geholfen? Wo habe ich Führung erlebt? Ganz bewusst Gottes Geist einladen, wirklich eine einladende Haltung einnehmen. Oder Gebetstagebücher schreiben. Für den einen oder anderen mag das eine Hilfe sein. Gedanken aufschreiben. Eine Systematik entwickeln. Regelmäßig über bestimmte Dinge zu beten und sich führen zu lassen. Oder aber, und das fand ich persönlich auch einen interessanten Gedanken, auch mal fertige Gebete zu nehmen. Vieles ist schon formuliert worden, vielleicht besser, als man das selber kann, und man kann das ja auch nutzen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das Morgengebet der Jesu-Bruderschaft Gnadental, vielleicht kennt das der ein oder andere. Du Heiliger Geist des lebendigen Gottes, durch den Glauben darf ich dankbar erkennen, dass du in mir gegenwärtig bist, in der Tiefe meines Wesens, tiefer als meine Gedanken, tiefer als mein Wille, hast du Wohnung genommen. Ich preise dich. Ich danke dir, dass du meinen Leib zu deiner Herberge gemacht hast. Ja, dass du ihn deinen Tempel nennst. Vor allem danke ich dir, dass du mir meinen Heiland, Jesus Christus, geoffenbart hast und mir alle Segnungen seines Sühnetodes geoffenbart hast. Ich möchte mich nun für diesen Tag deinem Vorhaben mit mir und deiner Führung ganz und gar ausliefern. Leite mich und gib mir eine besondere Möglichkeit, meinem Ich abzusagen und abzusterben, damit Jesus in mir leben kann. Lass mich ein Kanal der Liebe und der Heiligung, der Kraft und des Segens für jeden werden, den du mir heute in den Weg stellst und begegnen lässt. Das alles geschehe, dass unser liebender Vater im Himmel verherrlicht werde und heute an mir sein Wohlgefallen habe. Das betet sich nicht leicht, aber es ist es wert, sich so damit zu beschäftigen und darüber mal nachzudenken und das vielleicht auch mal als Hilfe zu nehmen. Häufig genannt wurde in dem Kreis auch Stille. Ich kann mich erinnern, dass wir vor vielen Jahren mal auch das Jahr der Stille hatten und darüber auch Predigten gehört haben. Einfach in unserer hektischen Zeit, in der Zeit voller Ablenkung, die Stille suchen, die Einsamkeit, Ruhe mal auf sich wirken lassen, sich Dinge setzen lassen. Das kann für den einen oder anderen eine Hilfe sein. Bis hin, auch das waren mal Anregungen, dass man ganz bewusst mal Auszeit nimmt, ein Wochenende oder sogar eine Woche, sich mal in ein Kloster zurückzieht. Da gibt es spezielle Angebote, um sich darauf mal einzulassen und mal in sich hineinzuspüren. Einigen ist Musik eine Hilfe. Christliche Musik, klassische Musik, Choräle, dass sich das Ganze auch emotional verbindet, dass man ins Nachdenken kommt und sich auch für den Heiligen Geist öffnet. Hören ist ein wichtiges Thema. Wir hören auf ganz viele Dinge den ganzen Tag über, gerade in unserer Zeit. Aber dass man sich mit Predigten beschäftigt, die man auch online hören kann, dass man Hörbücher nutzt, dass man wirklich Gelegenheiten nutzt, mit allen Sinnen, also auch mit dem Hören, Informationen aufzunehmen und sich an den Heiligen Geist Gottes zu erinnern. Bewegung wurde genannt, für den einen oder anderen eine Hilfe. Spaziergänge, vielleicht mal einsame Spaziergänge zum Nachdenken, um zu sich zu finden. Die Natur mal als Schöpfung Gottes zu erleben, für den einen oder anderen möglicherweise auch eine Hilfe. Und auch interessant, der Nächste, Mitmenschen. Immer im Nächsten auch den Menschen zu sehen, den Gott lieb hat. Und damit auch die Perspektive Gottes einzunehmen. Und wenn man mit dieser Einstellung, dieser Haltung auch durch den Tag geht, dass man dem anderen im Gegenüber ein Geschöpf Gottes sieht, dann kann da auch ganz viel passieren. Vielleicht ist da das ein oder andere dabei gewesen, was hilft, was zum Nachdenken gebracht hat, um den eigenen persönlichen Weg zu finden. Entscheidend ist, dass man sich öffnet, dass man nicht stehen bleibt auf dem Weg, dass man auch nicht die unrealistische Erwartung hat, irgendwann alles zu wissen. Das werden wir zu Lebzeiten auf Erden sicher nicht tun. Aber wir sind sicher, wir werden immer so viel wissen, so viel Beistand bekommen, wie wir brauchen. Und das ist eine mutmachende Hoffnung. Ja, und was ist aus unseren drei Jüngern geworden? Philippus wurde Teil der nachösterlichen Apostelgemeinschaft, hielt an Jesus fest und missionierte. Thomas wandelte sich zu einem aufrichtigen Bekenner, der mit der Botschaft Jesu bis an den Rand der damaligen Welt reiste und verkündete. Und Petrus, wissen wir, wurde zum sprichwörtlichen Fels der frühen Kirche in seiner leidenschaftlichen Hingabe. Sie alle haben sich geöffnet und sind vom Geist Gottes berührt und erfüllt worden und haben dafür gesorgt, dass die Botschaft weitergetragen worden ist. Und Gottes Geist ist auch bereit, heute bei uns zu wirken und in die Tiefe zu führen. Wir müssen es nur zulassen. Dabei muss jeder für sich seinen Weg finden, wie das gelingen kann. Und darum dürfen wir bitten und dafür dürfen wir beten. Und wir dürfen auch wissen, Jesus hat uns nicht allein gelassen. Bei aller Verschiedenheit unserer Persönlichkeiten können wir mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft mit dem Abwesen Jesus Christus kommen und seine sich darin entfaltende Liebe spüren. Und das wünsche ich uns allen, dass uns das gelingt, dass wir das spüren und dass wir das erleben. Amen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.